Einen schönen guten Morgen. Ja, es geht gleich weiter mit Römer. Nochmal zwei Verse. Nach einer Übersetzung von Roland Werner. Deshalb ermutige ich euch nun auch, Geschwister, aufgrund der Barmherzigkeit, die Gott uns geschenkt hat, Vers 1, und ganz euch ganz einschließlich eures Körpers Gott zur Verfügung zu stellen, wie ein Opfer, das lebendig, heilig und ihm wohlgefällig ist. Das soll der Ausdruck eures Gottesdienstes sein. Die angemessene Antwort auf Gottes Wort. Lasst euch nicht in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes pressen. Gestaltet euch stattdessen um, indem ihr ein neues Denken beginnt. Auf diese Weise könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, nämlich das wahrhaft Gute, das, was seine Zustimmung, ach mein Bruder, danke. Ihr erlaubt es, wenn ich ab und zu danach greife? Gut, passt farblich jetzt nicht dazu. Aber also, auf diese Weise könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, nämlich das wahrhaft Gute, das, was seine Zustimmung findet und wirklich zum Ziel führt. Zitat Ende. Zwei Verse. Heute, Herr, schenke das ärmliches Menschenwort zu deinem lebendigen Wort werde. Du sprichst zu uns, auf uns hin und es fasst nach mir, was du gesagt hast. Amen. Unser Thema heute Vormittag lautet: Der Alltag des Dienens. Der Alltag des Dienens. Nun, man überlegt sich ja im Vorfeld, wie kann sich so dieses Thema denn entfalten? Das ist ja eine stinknormale Headline, der Alltag des Dienens. Und ein Klassiker aus dem Neuen Testament haben wir in den kommenden Minuten vor uns, aus Römer 12, Verse 1 und 2. Denn da steht es ja drin. Es heißt ja hier, das sei euer Gottesdienst. Da kommt ja dieses Gott dienen, Jesus Christus dienen, so richtig schön und so richtig klar vor. Dann tauchen gleich Fragen auf, wie soll das denn jetzt aussehen, Klaus Sieder? Wie kann man das darstellen? Was sind denn auch die Motive für den Gottesdienst? Muss man, darf man hinterfragen. Wie ist ja auch der Umfang zu sehen? Haben es die Hauptamtlichen besser als arme Leute wie Christian Thomas oder meine Wenigkeit als Laien? Wie kriegen wir denn das Dienen so richtig gut hin? Wollen wir es überhaupt hinkriegen? Für unseren Gott? Komische Frage, ja. Und welches Maß eigentlich? All diese Fragen hängen ja damit mit unserem Thema zusammen. Und jetzt fängt Paulus hier so schön an, wenn er sagt, aufgrund der Barmherzigkeit Gottes, heißt es, aufgrund der Barmherzigkeit Gottes, um der Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes willen. Was heißt das? Paulus weist damit darauf hin, dass er in den Texten davor, hier von unserem Römerbrief, also die Kapitel 1 bis 8, man kann sogar sagen von 1 bis 11, ja, Die drei Israel-Kapitel will ich mit reinnehmen, klar. Das eine große Thema, Jesus Christus ist durch seine wunderschöne, rettende Agape, seine besondere göttliche Liebe in mein Leben hineingetreten. Ich hoffe mal, ich spreche es für fast alle Anwesenden hier. Schön wäre es ja. Ich habe Gnade erfahren. Ich habe Barmherzigkeit erfahren. Liebe Gottes erlebt. Er ist in meinem Leben angekommen. Um der Barmherzigkeit willen. Überliest man so schnell diesen Nebensatz, diesen Anhang. Mit diesem kleinen Halbsatz, um der Barmherzigkeit willen, fasst er alles zusammen, was wir in den von Römer 1 bis 11, was da steht. Barmherzigkeit Gottes. Das habe ich ausgeführt, sagt Paulus, das habe ich euch ausführlich dargelegt in den 11 Kapiteln und minutiös auch schön nach und nach entfaltet, damit es jeder verstehen kann, auch an Beispielen. Gott hat sich euch in Barmherzigkeit zugewandt. Gott hat sich dir, Gott hat sich auch mir, Gott sei Dank, ich darf es gestehen, Gott hat sich und gerne bezeugen, Gott hat sich uns in Barmherzigkeit zugewandt. Ja, das wissen wir ja alles eigentlich, ne? Warum wird das hier nochmal so wiederholt? Man muss das jetzt ein bisschen differenzierter sehen. Er hat sich einmal in Barmherzigkeit zugewandt, das haben wir alle erfahren, hoffe ich. Es ist gut, wenn man sich dieser Stunde, dieser Minute, diesen Minuten erinnern kann, unter welchen Umständen. Es wäre gut, wenn man wüsste, wann diese getroffen wurde, durch die Barmherzigkeit Gottes. Es kommen manchmal Situationen im Leben, wo man einer tiefen Anfechtung steht und dann ist da so die Erinnerung an diese Stunde, in der Gott zu mir sprach, ein großer Trost. Also, nicht nur einmal, sondern dass ich jetzt tagtäglich von Barmherzigkeit durch die Barmherzigkeit lebe. Mein Leben gründet sich auf dieses Geschenk täglichen Erbarmens. Das ist das Geschenk aller Menschen, die in und an Jesus Christus zu glauben, das Vorrecht haben. Und dafür danken wir unserem Gott über alle Maßen. So, das ist die Ausgangsbasis. Das war jetzt die Einführung, ist die Ausgangsbasis zu unserem großen Thema. Wie hieß das noch? Ist nicht schlimm. Jesus Christus dienen, Gottesdienst. Wie konnte das gehen? Weshalb das göttliche Erbarmen mit meinem so bösen Herzen? Darf man sich doch fragen. Nun, es gibt eine ganz besondere, sage ich mal jetzt so, das ist ein theologischer Begriff, könnt ihr wieder vergessen, aber man nennt das Dienstidentität des Gottessohnes, nämlich, dass er seinem Vater dient. Das ist etwas Königliches. Ich weiß nicht, ob ich das so rüberbringen kann. Wir denken, das ist ja Sachen von Sklaven, von Knechten dienen. Das ist was Königliches, dass Jesus Christus seinem Vater dient. Das ist kein Randthema, sondern das ist das Grundthema und dies tut uns unfassbar wohl und führt uns zurück zu diesem grundsätzlichen, sage ich mal, Respekt. Respekt, dass es zu allererst und zu allerletzt nicht um mich geht. Es geht um ihn, Geschwister. Der Sohn dient dem Vater. Und Und alles dreht sich um Gott, den Vater. Ja, er ist auch unser Vater, Gott sei Dank, natürlich. Doch vergegenwärtigen wir uns immer wieder, dass wir sein Majestätsreservat achten, dass wir sein Majestätsreservat respektieren. Wir sind nicht seine Ratgeber, lassen wir unsere Besserwisserei gegenüber unserem Vater. Sie ist unangebracht, sie ist erbärmlich, ja, sie ist armselig. Dass er, der Sohn, dem Vater dient, zeigt sich darin, dass er den Weg gegangen ist an das Flugholz und sein Leben für alle Menschen opferte. Und dass er uns jetzt dient. Und dass er uns nicht nur einmal gedient hat, sondern dass er uns fortwährend permanent dient. Wir kommen bei diesen Überlegungen in die Nähe eines göttlichen Geheimnisses. Ein Geheimnis, nämlich, dass Jesus Christus vorlebt und uns zeigt, was es heißt, göttlich zu dienen und gleichzeitig auch zu herrschen. Das ist ein Paradoxon für uns, widerspricht sich. Göttlich dienen heißt zu herrschen. Pilatus fragt den irdischen Christus: Du bist also der König der Juden. Jesus gab ihm die Antwort: Du sagst es. Der Hohe Rat fragt ihn: Also bist du der Sohn Gottes? Jesus gab ihnen die Antwort: Ihr sagt es doch, dass ich es bin. Jesus lässt uns etwas ahnen, was es bedeuten kann, als Gottes Sohn wie ein König dienend zu herrschen. Jesus sagte: Ich habe einen Wink, zig Legionen, sagte er zu Pilatus, könnte jetzt hörten die auftauchen. Ich bin also König. Trotzdem mit der Dornenkrone. Er dient, er herrscht. Vielleicht lässt sich da ein andermal noch etwas näher drauf eingehen. Ja, so ist es. Jesus Christus wendet sich uns zu und somit dient er aus Liebe seinem Vater, Gott. Merkt ihr es allmählich? Merkt ihr es ein bisschen? Jetzt passt unser ganzes Verhaltenssystem so langsam nicht mehr. Was heißt das? So wie wir Menschen normalerweise unterwegs sind als Christen. Das ist zwar noch da, das funktioniert auch noch, aber wir merken, es passt nicht mehr. Es ist wie ein Gegenstand, der zu mir gehört, aber ich merke, zu dem, was ich also in der Nachfolge leben will, das geht nicht mehr so. Denn bisher war ich ja auf der Spur, Doppelpunkt, ich tue was, ich mache was für den Herrn, damit Gott mich gut findet und dass das alles funktioniert und mich dann auch entsprechend belohnt. Und was ich alles bisher getan habe, bisher war ich auf der Spur, dass all mein Verhalten, all meine Ethik, darf ich das mal so sagen, dadurch bestimmt war, dass ich zweckbestimmt handle. Es kommen die Motive. Wie so oft, ihr Lieben. Also ich mache das, damit was dabei herauskommt. Sind wir mal ehrlich zu uns. Es ist wichtig, dass wir jetzt sehr ehrlich zu uns selbst sind. Ich habe, wie man sagt, eine, um es einfach zu sagen, Um-zu-Ethik. Um-zu-Ethik. Ja? Also ich lebe so, um etwas ganz Bestimmtes zu erreichen, um auf etwas ganz Definiertes hinzuzuweisen, um einen bestimmten Wert zu unterstützen. Ich habe also eine utilistische Ethik, etwas, was mir nützt auf Deutsch. Ja? Utilize, utility, nutzen. Einmal groß, einmal klein. Das ist ein Denken, ein religiöses Denken. Es ist ein religiöses Denken. Ein religiöses Denken. aller Religionen, aller Zeiten, damit war und ist es immer wieder eine Sache, auch jetzt der Promille. Immer auch eine Sache von mir aus der Prozente. Wisst ihr, was ich meine? Nämlich, wie viel Prozent, wie groß muss denn das Kuchenstück sein, dass er im Durchschnitt zufrieden ist, dieser Gott? Wie viel muss ich ihm bieten, dass ich halbwegs im Level bin, auch mit all den anderen, ja, die auch ihre Tortenstücke einbringen, um mal bei diesem Bild zu bleiben. Man merkt zunehmend, nochmal, das passt nicht mehr. Passt nicht mehr. Ist aber immer noch da. Und zwar gewaltig. Immer noch da. Und daraus entsteht eine, ja, ihr merkt, ein Dilemma, eine Bedouille, eine Not. Ist ja schön, ist eine schöne Not eigentlich, wenn man so sagen darf. Ja? Wer so weit die Not erkennt in sich, der ist schon sehr gut am Reflektieren. Und daraus entsteht, wie gesagt, diese Not. Und die Not heißt, ich muss zu meinem Gott kommen jetzt und fragen. Not heißt eben auch Psalm, wie sagt es so Dirk, 51, Vers 15. 50, 15, genau. Damit kann ich kommen. Jetzt hilf mir, mein Instrumentarium, mein bisheriges menschliches, mein religiöses Instrumentarium passt nicht mehr. Passt nicht mehr angesichts dessen, was du mir geschenkt hast. Denn ich habe ja was erfahren? Barmherzigkeit war das Geschenk. Ich bin ja ein über die Maßen Beschenkter und jetzt finde ich, kein Verhaltensmodell für das, was ich dir gegenüber tun soll. Oder wie das Paulus in seinem wundersamen Satz sagen kann, irgendwo im Galater steht das, ich lebe, ja natürlich lebe ich, jeder von uns lebt, ich lebe, aber es geht weiter, aber jetzt lebt ja der Christus in mir. Das ändert ja alles. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das heißt in meiner Existenz, das lebe ich im Glauben, besser im Vertrauen in dem Sohn Gottes, der mich liebt und sich selbst dahin gegeben hat für mich. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Wo ist die Lösung? Problem erkannt? Bei uns, auch in meinem Fach, ist und generell in vielen Branchen die Analyse leichter. Diagnostik ist meistens dann doch zu regeln. Schwieriger wird es bei der Therapie, bei den Lösungen. Und Paulus sagt, ich sag's mal so, jetzt in beiden, hier in unserem Text, in den Versen 1 und 2 von Römer 12, ich helfe euch. Ich helfe euch, ich gebe euch Orientierung. Ich weiß ja um das Thema, ist ja auch mein Thema. Ihr habt Erbarmherzigkeit über alle Maßen erfahren und jetzt wollt ihr logischerweise wissen, wie sich das in Folge nun äußern kann. Nun kommt im Griechischen ein Verb, das man vielfältig ins Deutsche übersetzen kann und wird immer, wenn es sowas ist, immer ein bisschen kritisch. Welcher Übersetzer, Ausleger wählt dann diese Übersetzung und welcher nicht. Also das Tätigkeitswort para, Vorsilbe, kaleo. Para heißt neben Parapsychologie, ja, das ist das Fach neben der Psychologie. Oder hier Parodontose, mal gehört vielleicht dieses Fremdwort. Para und Dens, der Zahn nahe beim Zahn. Es wird für jede Art benutzt, eine Person zu rufen, um eine Wirkung zu erreichen. Also zum Beispiel Möglichkeiten trösten, auch ermahnen. Die meisten Übersetzungen geben ermahnen wieder hier. Doch auch ersuchen kann das Parakaleo bedeuten. Anrufen, bitten, aufrichten oder auch herbeirufen oder auch ermutigen sogar. Hier war es ermutigen, ihr habt es vielleicht gehört. Ich fordere euch auf, ich lade euch ein. Und im Johannesevangelium gebraucht Jesus den Begriff, um auf den Heiligen Geist hinzuweisen. Er ist unser Paraklet. Paraklet. Er ist unser Fürsprecher. Er ist unser Anwalt, unser Tröster, unser Mentor, unser geistlicher Begleiter. Er ist der, der uns den Weg weist. Und wenn es wie in vielen deutschen Übersetzungen heißt, ich, Paulus, ermahne euch, dann will er uns die Tür auch auftun. Er will uns die Tür auftun und Wegweisung geben. Ich zeige euch, wie das jetzt gehen kann. Und in diesen ersten beiden Versen von Römer 12 gibt er uns ein Komplettpaket. Er gibt uns ein Komplettpaket. Nämlich wie das Jesus Christus dienen, wie das geht. Jesus dienen geht überraschenderweise dadurch, dass ich in einen Richtungswechsel, mich jetzt zu Hause fühlen darf. Das ist ja überraschend, ne? Oder? Paulus sagt das hier in Vers 2. Luther übersetzt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Oder andere Übersetzung, lasst euch nicht in das vorgepresste Muster des Zeitgeistes pressen. Wie oft fühlen wir uns gepresst und pressen uns auch selbst und stöhnen dann. Na, Thema Zeit, Zeitmanagement. So viel Freizeit und doch keine Zeit. Man wird in ein Muster gepresst. Oder andere Übersetzung, gestaltet euer Leben nicht nach dem Schema dieser Weltzeit. Oder richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieses Äons, dieses Zeitalters. Oder macht es nicht nach der Art und Weise dieser Welt. Das waren ein paar Übersetzungsmöglichkeiten. Man denkt zuerst, diese Aussagen passen eigentlich gar nicht in den Kontext unserer Verse. Passen da. Passen die? Doch. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Macht nicht mit bei der Gleichschaltung. Macht nicht mit dem Schema dieses Zeitgeistes. Wow, ich habe dich verstanden, Paulus. Ich habe dich verstanden. Geht ja auch nicht mehr. Denn ich habe ja gemerkt, dass das, was ja normalerweise gar nicht in einer fremden, bösen Welt, sondern in meiner Welt ohne den Christus funktioniert hat, das darf nicht jetzt nicht mehr funktionieren. Das geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr mitmachen mit den Selbstverständlichkeiten, mit den Lebensmodellen, mit den einträglichen Systemen, die um mich herum. Ich will das auch nicht mehr. Ich will nicht mitmachen. Und jetzt sagt sogar mein Gott hier, das ist einer der Marken, an denen man Christusgläubige erkennen kann, dass sie einen permanenten Richtungswechsel in ihrem Leben produzieren, darstellen und bewegen. Ununterbrochen. Stellt euch nicht mit diesem Schema. So heißt es im Griechen tatsächlich Schema hier. Und stellt euch nicht mit diesem System gleich, mit denen ihr Tag für Tag im Umgang seid. Ja, ja. Das betrifft natürlich ganz wichtige ethische Fragen. Und das sind wir natürlich auch schon wieder in der Politik. Im Gebet hast du es ja kurz mal erwähnt. Für die Obrigkeit beten, ja, ja. Gleichzeitig auch differenzieren ist wichtig. Beten aber heißt nicht, dass ich das alles unterstütze, was da scheinbar religiös, christlich, wenn überhaupt noch, humanistisch, ethisch, ansprechbar produziert wird und in Medien verteilt wird. Vorsichtig. Ja, ethische Fragen, sage ich, das liegt ja auf der Hand. Ganz klar, ich brauche es keine Beispiele zu nennen. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe das ja auch schon immer wieder angedeutet. Und es betrifft alle Lebensweisen. Paulus nimmt ein Bild. Paulus war Meister von schönen Bildern. Kann jeder mit. Das gilt jetzt auch für die Männer, dieses Bild, ja. Wenn er im Kolosserbrief, glaube ich, ist das von diesem Kleiderschrank, da, wenn er den in den Vordergrund stellt und sagt, in meiner Garderobe hängen Klamotten, die muss ich rauswerfen. Da passe ich nicht mehr rein, ich muss sie rauswerfen. Das ist nicht mal für Altkleidersammlung etwas. Das kann nur noch verschrottet werden. Da befinden sich noch Kleidungsstücke wie Zorn, Neid, Missgunst. Raus damit. Geiz, oh, schwierig. Weiß nicht, kann man nur behalten. Spott, Lästerung, Neid und das geht einfach nicht. Ich habe den alten Menschen, sagt er, was habe ich da mitgemacht? Das tue ich jetzt nicht vor, hier ausgezogen. Das gehört zum Richtungswechsel dazu. Wird es ganz konkret? Richtungswechsel. Ein ganz bestimmtes Profil wird jetzt mein Leben kennzeichnen. Permanent. Und ein Nein. Wow, ein Nein bei uns Christen hilft zum Profil. Wie das? An manchen Stellen darf man um des Dienstes zu Jesu willen ganz bewusst Nein sagen. Nein, so will ich das nicht. Das kann man auch höflich nett sagen. Muss es jetzt nicht so laut sagen wie ich. Nein, das ist nicht meine Ethik, mein Lieber. Nein, das ist nicht mein Lifestyle. Nein, da bin ich nicht mit dabei. Und nicht im Sinne von, ach schade, mach ruhig weiter, du, sondern im Sinne von, hallo, ich nicht. Danke, mein Gott. Aber wir wissen alle, nur Nein sagen, Nein allein, hilft nicht weiter. Genügt nicht, ja? Niemandem. Denn zu jedem Nein, das sinnvoll und nützlich sein soll, gehört ja auch ein Ja. Und Paulus fügt dem Nein ein Ja hinzu, wenn er auffordert. Erlebt eine Metamorphose eures Denksinns. Das ist doch mal ein Satz, deswegen wiederhole ich den nochmal. Das ist ziemlich nah dran an dem Urtext, am Griechischen. Erlebt eine Metamorphose, erlebt also eine Umgestaltung eures Denksinns, wie ich denke, meine Denke. Das ist doch mal, wie gesagt, ein Satz. Erlebt eine permanente, kontinuierliche Umwandlung eures Denksinns. Jetzt, da fängt es an, die Kehrtwendung. Also, jetzt geschieht also ein lebenslanger Umbau meiner Denklebensstrukturen, in dem ich so unterwegs bin. Und das ist ein Gottesdienst. Ein Gottesdienst. Ganz ungewöhnliche Form, meinen die meisten, sage ich ja. Aber die ursprüngliche, die eigentliche Form ist das. Ein Gottesdienst, der sagt Nein. Der Richtungswechsel und sagt Ja zum Umbau. Ganz bewusst. So nicht. So ja. So nicht. So ja. Und du hast es an deiner Schule besonders schwer. Wir denken auch im Gebet daran. Das ist nicht so einfach, in der Klasse der Einzige zu sein. Paulus nimmt aber nicht nur in einen eigenartigen Richtungswechsel damit uns mit hinein, so, sondern benutzt auch einen Begriff, den wir normalerweise in unserem Kulturraum seltener nutzen. Denn wir haben es ja gar nicht so mit Opfer. Wir haben es gar nicht so mit Opfer. Also das ist jetzt kein Opfer. Opfer ist nicht unsere, ist nicht Teil unseres Sprachschatzes oder Sprechduktus oder wie man sagen will. Der Begriff Opfer ist für uns Heidenchristen ganz, ganz wichtig. Im Zusammenhang mit wem? Mit dem Gottessohn, dem Menschensohn. Jesus Christus hat für die Menschheit sein Leben geopfert. Das ist die Sprache für uns noch klar. Da ist sie noch klar. Doch dieses stellvertretende Sühnegeschehen am Fluchholz ist jetzt nicht hier ein Thema in unserem Text. Also primär ist das nicht gemeint. Wenn hier von Hingabe die Rede ist, Opfer. Sondern es ist hier eine andere Sorte von Opfer gemeint. Im Alten Testament gab es ja unterschiedliche Arten von Opfer, ohne euch jetzt auf Details einzugehen. Und eine besonders herausstechende Art war optional. Sie war nicht vorgeschrieben, sage ich mal, im Kult geschehen, an einem Tag oder im Festzyklus eines Jahres. Sie war ein freiwilliges Opfer. Wisst ihr, was ich meine? In dem Sinne, nimm sie, wenn es dir entsprechend liegt, um damit deine Beziehung zu Gott zum Ausdruck zu bringen, oder lass es. Das waren die sogenannten Dankopfer. Dankopfer. Und damit konnte ich etwas zum Ausdruck bringen. Ich konnte mein Inneren, meinem Herzen, mein Sein ein Gesicht geben. Es kam etwas nach außen durch das Dankopfer, was in mir ist. Etwas, was mich bewegt hat. Sonst hätte ich es ja nicht getan, freiwillig, ja. In meinem Kopf, in meinem Herzen, in meiner ganzen Person konnte ich dann zeigen, was ich meine innerlich. Und das erinnert ja an das Opfer der bitterarmen Witwe, die zwei kleine Kupfermünzen, die Leptons, in die Spendenkiste am Tempel in Jerusalem einwarf und damit mehr gegeben hat als alle anderen zusammen. Und es war ihr gesamter Lebensunterhalt. Das ist keine Spende. Und so bezeugt es Jesus Christus auch. Er hat sie beobachtet im Tempel in seiner letzten Erdenwoche. Er saß da und hat das gesehen. Und nun zurück zu unserem Text noch, wenn Paulus uns, wir sind jetzt gleich am Ende, wenn Paulus uns einlädt, unser Leben, es heißt wirklich hier im Griechen Körper. Körper gleich Soma. Soma, Körper. Wenn er einlädt, unsere Lebensexistenz, unseren Lebensunterhalt Gott zur Verfügung zu stellen wie ein Dankopfer, also nicht nützt, nur irgendetwas von mir, was ich quasi wie eine Spende entbehren könnte, sondern Gott meint, ja, was meint er eigentlich jetzt? Wenn es keine Spende sein soll, wenn es ein Opfer sein soll. Was ist der Clou, Geschwister? Was ist der Clou an dieser Sache jetzt? Wie hieß das Thema? Persönliche Neuhingabe. Von wem denn? Meiner Frau, meinem Mann oder von mir? Das heißt, der Clou ist, Gott meint mich selbst. Gott meint mich selbst. Er, der Allerhöchste, mein Lebensretter, will kein Kuchenstück, will kein, von mir aus Tortenstück oder von mir aus keine Cremetortenstück. Das will er nicht. Er will, was will er? Er will mich ganz, ganz. Hier geht es nicht mehr um Prozente, merkt ihr? Es geht auch nicht mehr um Promille. Als meine Antwort ist das zu sehen auf seine Barmherzigkeit. Einmal und jeden Tag neu. Nicht so eine pervertierte Antwort, so eine schwierige Antwort, so eine verkappte religiöse, aber das gibt es ja dann auch leider mehr, als man denkt. Also ich habe dir was Schönes geschenkt, mein Gott. Und ich erwarte natürlich auch ein schönes Geschenk von dir. Ja. Wir wissen ja von dem berühmten Bild, das damals Zinzendorf in einer Galerie, glaube ich, in Düsseldorf gesehen hat, wobei wir als Betrachter meinen, knapp daneben. Was meine ich? Zur Erinnerung, in Deutschland lernte der noch junge Graf Nikolaus von Zinzendorf um 1720, also vor 200 Jahren, Jesus kennen, sage ich mal. Er lernte Jesus kennen. Sein Leben veränderte sich, als er auf das Gemälde Ecce Homo, seht den Menschen, das sagt Pilatus damals, als Jesus neben ihm stand, gefoltert mit der Dornenkrone, seht den Menschen, Ecce Homo, von Domenico Feti stieß. Das Besondere an diesem Gemälde wurde ein paar Mal gemalt, dieses Motiv auch von, was ich von wem, Michelangelo war auch dabei und Caravaggio war auch dabei, aber bei diesem Domenico Feti war es so, dass darunter die lateinische Inschrift stand: Dies habe ich für euch erlitten. Aber, was habt ihr für mich getan? Also der Gedankengang, dass das tat ich für dich, wobei der den Gekreuzigten, den gefolterten Christus sah, und der Satz darunter: Und was tust du für mich? Ah, es quietscht, merkt ihr das? Es quietscht ein bisschen, ja. Es schrafft. Das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Sondern was ich meine, dass es von unserer Persönlichkeit her ein Anliegen ist, ich muss irgendeine Form finden, irgendeine Form mein Verhalten gegenüber dem riesigen göttlichen Geschenk des ununterbrochenen Erbarmens in meinem alltäglichen Leben. Und da schlägt Paulus vor, oh, dann gib dein Leben, dann gib deinen Alltag als ein Dankopfer, als ein Dankeschön in seine Verantwortung hinein. Das ist deine Antwort. Das ist unsere Antwort. Das besteht ja, das ist der Gedankengang. Also alles, was wir als Christusgläubige tun, und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, ist im Tiefsten keine nochmal Um-zu-Ethik, keine zweckbestimmte, utilistische Ethik. Da sind wir ja gleich allen Religionen. Also ich habe ja nichts mehr zu erreichen. Oder hat denn einer, der Christusgläubige, hat er noch was zu erreichen? Wir müssen mal von der Seite her, das ist eine sehr fröhliche Sichtweise, sehen. Wir haben nichts mehr zu erreichen. Langt's noch? Schaffe ich's noch? Sorry, ist ja alles schon im göttlichen Paket drin. Ich spreche vom Kompaktpaket. Ist ja alles schon drin. Ist ja alles schon drin. Komplettpaket der Barmherzigkeit. Einmal und fortwährend bis zur letzten Sterbensstunde. Die gesamte Ethik des Neuen Testaments ist eine, ja was für eine Ethik, wenn es nicht um zu ist? Sehr gut. Er hat es erfasst. Einer hat zugehört. Sorry, böse von mir. Eine Weilethik, ja, es ist eine Weilethik. Ich mache das, weil ich beschenkt bin, weil ich so für ihn leben will. Keine Umzuethik, sondern eine Weilethik. Wir müssen da richtig, merkt ihr, wir müssen da richtig mühsam umsteuern. Oh, da sitzt bei uns drin. Da magst du 30, 40 Jahre Nachfolge sein, du fällst dann doch wieder in diese Spur hinein. Mühsam umsteuern, das ist der Glaubenskampf. Also ihr merkt, dass letztendlich, obwohl es ähnlich aussieht, ist ein ganz anderer Gedanke. Ganz anderer Gedankengang, ja. Also, Zusammenfassung, antworte Schwester, antworte Bruder, antwortet Geschwister, ihr heiligen Geliebten und Auserwählten Gottes, mit dem Dankopfer deines Alltagslebens. Antworte damit, ich gehöre ihm und das gelingt nur, wenn ich mich ihm immer wieder hingebe, opfere. Das ist ein Lifestyle, Geschwister. Das ist ein Lebensstil. Und darf jetzt nachfragen, was in Gottes Augen gut, schön und vollkommen ist. Klingt das für euch passend? Klingt das gut? Ich weiß nicht, manchmal haben wir ein bisschen Schwierigkeiten mit diesen Aussagen von Paulus, diese allumfassenden Formulierungen von Paulus, gebt euer Leben hin als ein Dankopfer. Je nachdem wir drauf sind, meinen wir vielleicht, das ist ja fast psychopathologisch, ja? Was da abgeht. Ganz vorsichtig, Paulus, komm mal runter, ja? Doch schauen wir doch mal seine Biografie an. Denn dann begreifen wir, was das für ihn bedeutet hat. Dafür waren die beiden Kontextstellen am Anfang. Kurzbiografien von ihm und was er daraus gelernt hat. Herr, du kannst jetzt machen mit mir, was du willst. Denn ich gehöre jetzt schließlich dir. Deine Sache. Und dann kannst du mit mir machen, was du willst. Für manche ist der Satz, ich sage das gerne, ist dieser Satz gruselig. Für manche ist dieser Satz gruselig. Ja, ich weiß. Ich weiß. Und manche haben begriffen, so irre das, und ich hoffe, ihr seht das genauso, nicht gruselig, sondern wer das schon mal ausprobiert hat, So irre das scheinen mag, dieser Satz ist nicht nur das einzige Geschenk, was ich geben kann, und das will ich gerne geben, sondern das ist der Satz, wo ich mich abgebe. Ich gebe mich ab. Und dieser Satz ist ein Satz größter Freiheit. Größter Freiheit. Ihr Geliebten und Heiligen, dieser Satz ist der Satz größter persönlicher Freiheit. Dann sage ich nur Tschüss, Glaubenskrampf. Welcome, Glaubensfreude. Amen. Wir beten, darf ich hier? Wir wollen zurück nochmal zum Anfang ganz kurz dieses Textes, wo wir ausgegangen sind, des Textes des Apostels Paulus. Und es dir auch heute sagen, danke, dass wir Barmherzigkeit erfahren haben. Alles andere als Selbstverständlichkeit. Es ist dein immerwährendes Erbarmen, ja. Wir wollen dich gerne ehren. Gerne mit einem klaren Nein zu dem, was in deinem Denksinn keinen Platz und keinen Raum mehr findet. Und o großer und erhabener, wir wollen uns nicht behalten. Wir wollen uns dir abgeben. Es ist deine Sache. Das ist ein Trainieren, ein Einüben. Da wollen wir uns gegenseitig ermutigen. Wir gehören nicht mehr uns, wir gehören dir. Und so soll es sein. Und mach mit uns, was du willst. Halleluja. Amen.